Hallo und herzlich willkommen zu Runner's World Podcast Folge 203. Und die hörst du ja vielleicht, weil du den Hinweis in unserer aktuellen Magazinausgabe gelesen hast. Falls das nicht so sein sollte, dann lege ich dir dieses wiederum hiermit ans Herz, denn zwei der vier Personen, die in dieser Podcast-Folge ein Gespräch führen, sind auf dem Cover der aktuellen Ausgabe und es gibt in der Ausgabe auch noch die passende Geschichte dazu. Ja, wahrscheinlich hast du es auch im Titel der Folge schon gelesen. Richard Ringer, Marathon-Europameister, sensationell, hat sich für diese Podcast-Folge ans Mikro begeben, gemeinsam mit seiner Frau Nadaina, die wiederum gemeinsam mit Sonja von Opel ein Buchprojekt umgesetzt hat, rund um Richards Training und was man auch als Hobbyläufer oder Läuferin daraus ziehen kann. Und der vierte im Bunde ist Runner's World-Chefredakteur Martin Grüning, der das Gespräch geführt hat. Das gibt's also jetzt in dieser Podcast-Folge und bei der wünscht euch die Redaktion von Runner's World natürlich wie immer ganz viel Spaß.
Willkommen zum Runner's World Podcast, tatsächlich Folge 203. Heute geht's um Marathon-Gold, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, um die Erfolge des Marathonläufers Richard Ringer, die unter anderem in den Europameisterschaftstitel von 2022 in München gipfelten, um die Trainingsphilosophie dahinter und um die Frage, was davon bei ganz normalen FreizeitläuferInnen wirklich ankommt. Zu Gast sind in diesem Podcast drei liebe Menschen, die dieses Projekt aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen. Natürlich ist Marathon-Europameister Richard selbst da. Herzlich willkommen, Richard.
Ja, danke schön.
Seine liebe Ehefrau Nadaina Power.
Vielen Dank.
Selbst ehemalige oder aktuell, ja, darauf werden wir später nochmal eingehen, Topläuferin, promovierte Juristin und Autorin, das ist jetzt das Wichtigste, des jetzt gerade erschienenen Buchs Marathon Gold, Richard Ringers Trainingsphilosophie, die Geschichte des Europameisters. Und mit am Tisch Sonja von Opel, auch eine sehr ambitionierte Läuferin, die versucht hat, aus jedem Kapitel konkrete alltagstaugliche Tipps für Freizeitläufer, Freizeitläuferinnen herauszuarbeiten.
Hallo.
Wir sprechen über das Buch, klar, darüber, was Richard auf dem Weg an die Spitze wirklich stark gemacht hat, wie Training und Partnerschaft sich gegenseitig tragen. Und ich glaube, wir werden jede Menge zu erzählen haben, weil wir alle vier in diesem Sport uns wohlfühlen, seit Jahren bewegen. Ich werde versuchen, ihr Lieben, ein bisschen Struktur in unser Gespräch zu bringen. Ich habe mir, was ich sonst selten mache vor einem Podcast, ich habe mir Fragen ausgedacht und versuche so ein bisschen auch durch diese Fragen uns durchzuhangeln, weil, wie gesagt, wir sind alle begeisterte Läuferinnen und Läufer und wir wollen es aber kanalisieren auf Nada und auf Richard und das Buch. Ich gehe aber natürlich los. Richard, wir haben alle miterlebt, wie du vor wenigen Wochen in Boston nochmal eine neue PB gelaufen bist. Und bevor wir jetzt, das Buch stellt ja so mehr deinen Europameistertitel, der dein größter Erfolg war, in den Fokus. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, müssen wir ja nochmal so einmal kurz zurückblicken. Was war an Boston besonders? Vermutlich die Zeit.
Nee, die Zeit sogar eigentlich gar nicht, weil man es ja nicht persönliche Bestleistung nennen darf, weil es ja eine Punkt-zu-Punkt-Strecke ist, ja, und es mehr Gefälle auch hat. Aber es war das härteste Rennen wirklich meines Lebens.
Härteste Rennen deines Lebens?
Weil so früh schon Schmerzen zu haben und dann aber noch weiter zu ziehen, hat mich auch nochmal, hat mir nochmal gezeigt, dass ich doch auch durchziehen kann, auch wenn ich wirklich Schmerzen habe, weil man wird immer bei mir ein bisschen angekreidet, dass ich nicht immer alles versuche und weil ich ja nie eingehe. Und jetzt haben wir wirklich auch mal, mein Trainer hat auch gesagt, lauf mit Herz und nicht mit Hirn, lauf einfach mit, und wenn es halt nicht mehr geht, das merkst du ja schon. Und deswegen bin ich ja auch tatsächlich da dann auch bis 26 Kilometer mitgekommen, und dann am Berg, da konnte ich aber muskulär halt nicht. Mir ging es so noch richtig gut, Atem war gut, Pulswerte im Nachgang auch gecheckt, es war alles super gut. Also ich habe mich schon noch mal auf ein neues Level gehievt, beziehungsweise mein Trainer. Hat mich dann auch überrascht, dass ich trotz dieser Anstiege und dieser Abstiege, dass ich damit so gut zurechtkomme, dass dann, ich meine, die Zeit ist ja trotzdem super, 2:04:47, ob das jetzt 380 Meter runter geht und nur Punkt zu Punkt ist und ein bisschen Rückwind ist, aber ich müsste noch 250 Meter hochlaufen. Und besser ist es immer, wenn es flach ist. Und ich habe natürlich auch Vergleiche mit dem Valencia-Marathon, wo ich halt schnell gelaufen bin, oder mit dem damals mit dem Lauf am Flughafen, wo ich mich für die Olympischen Spiele qualifiziert habe. Das sind bessere Bedingungen. Ne? Ja. Also in Siena hatte ich überhaupt gar keine Schmerzen. Da bin ich danach ausgelaufen und wir sind noch Rad gefahren und sonstiges. Alles hier im Buch auch drin. Genau, weil du angesprochen hast, es fokussiert sich auf die EM. Es ist natürlich der Aufmacher. Aber es gibt so viele Geschichten dahinter. Also deswegen sind es ja auch 9 Kapitel und die EM ist eigentlich so das 7. Kapitel, wo dann nochmal detaillierter nochmal reingeht. Ich meine, viele werden es dann sehen, die haben es ja im Fernseher gesehen oder halt in der Zeitung gelesen oder vielleicht kurz nur in den Nachrichten mitbekommen. Da hat man dann nochmal ein Gefühl, wie es mir halt auch ging. Ja. Aber das Besondere an Boston ist halt, es ist halt ein Major. Und es war mein erster Major, es war mein 11. Marathon überhaupt. Ja. Und ich wollte unbedingt mal in so einem Major teilnehmen. Aber, also es gibt natürlich mehrere Majors. Ich wollte irgendwie, ich bin ja sehr, sehr gut da drin, Leistung abzurufen, sehr gute Leistung im Vergleich zu anderen Läufern, wenn es nicht um die Zeit geht, sondern um die Platzierung. Also Europameisterschaften, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften. Und das hat mich da so gereizt. Es gibt keine Tempomacher. Ne? Das heißt, es gibt nicht gleich vorne einen Zug, der halt weg ist, wo du weißt, nach 100 Metern, ja schön, da laufen sie halt vorne wieder irgendwie 2:02, 2:03. Und du musst halt, weil du halt deine Qualifikationszeit irgendwie vor Augen hast, läufst du halt in der Gruppe mit, wo du dann halt dich für die Weltmeisterschaften qualifizierst oder so. Und das musste ich ja nicht, weil ich hatte die Wildcard jetzt auch, aber habe auch schon die Normen alle abgehakt für die Europameisterschaft. Und da war es mir auch ein Anliegen und gerade mit Amerika, das Besondere, weil Nada auch da groß geworden ist, 5 Jahre, hat es halt ideal auch gepasst. Und auch dieses wellige Gelände, das liebe ich halt. Habe ich halt früher, wo wir am Bodensee auch gewohnt haben, da ist ja immer wellig und ich liebe dieses Spiel, dass man nicht immer eine Geschwindigkeit läuft, sondern immer dieses Auf und Ab. Das mag ich ja.
War das schon ein wesentlicher Faktor, dass Nada da auch aufgewachsen ist in Boston?
Das war auf jeden Fall einer. Wir waren da schon noch mal und wir wollten das auch mal miterleben, so, also diesen Scream Tunnel, das ist ja auch dieses ganz Besondere. Und ich hätte niemals gedacht, ich meine, bei so einem Rundkurs, da ist ja klar, die Leute, die fahren halt da vielleicht mit der U-Bahn mal halt 5 Kilometer in die andere Richtung, können sie da wieder zuschauen, dann fahren sie wieder woanders hin. Aber das können die ja dann nicht. Die können ja nur einmal sehen. Aber wegen dem Patriots Day, wegen dem Feiertag, sind dann einfach alle raus aus ihren Häusern und die gehen dann einfach in die Straße und dann ist es ja nicht so, dass sie sagen, oh ja, jetzt kommen die Profis und dann gehen wir wieder. Nein, die sind da echt den ganzen Tag, unterstützen die Hobbyläufer, ob die da jetzt ihre 3-4 Stunden halt laufen. Die sind halt da. Und feuern die sowas von mega an. Also diese Stimmung, diese Reihen auch, ne? Also hätte ich niemals gedacht, wirklich, also ich habe es schon im Fernseher schon mal gesehen, aber das ist wirklich, wenn du da so drin bist, ist aber auch gut, weil du spürst deine Schmerzen weniger, als wenn da keiner ist.
Und Nada, du bist ja dann bei den großen Events, egal ob jetzt EM oder in Boston, bist du ja Begleiterin. War das jetzt dann in Boston auch nochmal was Spezielles, weil du da vielleicht jede Straße, jeden Winkel kanntest? Wie hast du es überhaupt gemacht? Wie bist du dabei gewesen?
Ja, also erstmal, es war sehr, sehr emotional, weil ich bin so alt, dass ich schon in den 90ern als Kind beim Boston Marathon schon zugeguckt habe und fand das schon ganz toll. Und es ist wirklich ein Event, die Leute preparen das und kommen da zu den Tischen und haben da aufgebaut und sind wirklich da bereit, den ganzen Tag dort zu verbringen an der Strecke. Und nicht nur einmal kurz klapp, klapp und gehen wieder, sondern die sind da wirklich, wirklich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Highlight im Jahr. Und definitiv muss ich sagen, die Stimmung hat mich dann nochmal überrascht. Ja, ich war in Paris dabei, ich war in München dabei und es war natürlich alles Wahnsinn. Aber also Boston hat die Olympischen Spiele getoppt. Also das muss ich echt sagen. Also
Paris, ja. Olympische Spiele, ja. München, Europameisterschaften, 22. Ja. Okay, du würdest sagen, in Boston war mehr Stimmung?
Stimmung.
Aber eure Emotionalität, wie war deine jetzt im Verhältnis Boston zu München?
Ja, München war besonders, weil ich wusste, was Richard für ein Ziel hat. Und das war ein Auf und Ab der Gefühle. Da war es so, okay, er kann es schaffen, oh mein Gott, schafft er das noch oder wird es überhaupt eine Medaille? War dann schon ein paar Stellen überfraglich, aber dann sehe ich ihn an und bin wieder beruhigter, weil ich weiß, er hat noch Reserven. Und in Boston muss ich sagen, ich wusste, was er plant, einmal endlich zu riskieren. Hatte ich ihn schon ewig gebeten, jetzt trau dich mal, ja, aus dieser Komfortzone heraus, weil es wird wehtun, wenn du so eine schnelle Zeit angreifst, aber das kannst du. Und da hat er mir dann schon einen Herzinfarkt eingejagt, weil dadurch, dass es eine Punkt-zu-Punkt-Strecke war, musste ich in der App am Anfang gucken, wie er läuft, weil ich sehe ihn noch nicht. Bei den anderen Events war ich immer die ganze Strecke über, hatte ich ihm im Blick, da wusste ich, wie es ihm geht, da erkennst du es zumindest. Ne? Und in Boston hatte ich eine App. Und ich musste ja selbstständig aus der Stadt rausfahren mit meinem kleinen ausgeliehenen Fahrrad und konnte jetzt nicht von Anfang an in Hopkinton dabei sein. Und es ist dann schon eine andere Challenge gewesen, weil du bist alleine unterwegs, dir flattert schon das Herz, du zückst ständig das Handy. Wie ist es denn? Und dann sehe ich nur den Schnitt Richtung 203 und da bleibt mir mal schön das Herz stehen. Ja, da war ich wirklich so, dass ich echt am ganzen Körper gezittert habe, weil ich Angst hatte, hoffentlich bringt er das heim. Ja, hoffentlich bringt er das heim. Und dann habe ich ihn empfangen an den Hügeln von Newton. Und das war so, dass ich gedacht habe, also die Hügel, die ziehen schon ordentlich, ne? Also das ist schon.
Welchen Kilometer war das ungefähr?
Es war dann schon knapp nach halb, also wirklich 24 so.
Da habt ihr euch zum ersten Mal gesehen.
Ja. Ich konnte ihn vorher nicht.
Ja, ich glaube, ich ist länger schon mitgefahren. Ich wusste, dass sie so einen gelben Helm auf hatte. Und man hat sie nicht wirklich gehört, weil es ja natürlich das Menschenmassen so waren, aber irgendwann habe ich da mal gesehen und das war ich dann so süß, dass sie mit ihrem Fahrrad so getreten ist, so mit ihrem Helm halt so ganz ordentlich und das war ja dann, ist ja nicht nur die Straße gesperrt, wo man läuft, sondern es war auch die Parallelstraße halt gesperrt und da konnte sie dann halt auch sicher fahren, weil da ist ja kein Zuschauer, das heißt, sie war immer so 50 Meter wahrscheinlich irgendwie weg und dann ist das schon gemerkt, wie sie so schreit. So, ich habe so ein paar Punkte, wo ich dann schon auch, also kann ich mich dann erinnern, das war nochmal super, ich bin stolz auf dich. So, jetzt aber ganz so Ausschnitte, die du halt noch so mitnimmst, aber ich wusste, sie ist da, dann war ich auch glücklich, sie kann mich halt verfolgen. Es ist ja auch voll wichtig, dass sie da darf, dass sie da fahren darf da draußen, wo es ja auch niemanden stört. Genau, weil es war von Anfang an klar, also Coaching ist nicht erlaubt, also dürfte ich jetzt an der Strecke nicht mitfahren und da irgendwie was rufen oder so, motivieren irgendwie sowas oder irgendwas sagen, okay, der ist jetzt irgendwie 10 Sekunden vor dir oder so oder hinter dir oder sowas. Das darf man alles nicht bei dem Major, das ist nun mal ganz speziell in Boston. Genau, aber ich war dann schön, dachte, die fährt immer mit, aber ich habe da mich wirklich so fokussiert und so manchmal zum Schatten, da hinten fährt es jetzt so und wie macht es jetzt da so ein bisschen so, aber ich habe da wirklich, war da so in meinem Tunnel irgendwie drin, aber es war schön, dass sie da mit rollen konnte sozusagen und auch die Hügel dann auch hoch gekommen ist halt.
Weil also das sind ja fast 20 km/h, die du da läufst, die muss man dann mit so einem Tourirad erstmal.
Im Schnitt schneller, kommen, genau, ne? Beim Hoch ein bisschen langsamer, da war ich ja 3,10 eher, aber runter ging es ja mit 2,50. Da.
lass uns direkt meinen Leitfaden hier vergessen und tief einsteigen und sagen, ich glaube, der Kern ist ja für mich, unseres Podcasts, was hat dich, Nada, motiviert, ein Buch über deinen Mann Richard zu schreiben. Was wolltest du damit? Und würdest du am Schluss sagen, es ist mir auch gelungen? Also was war die Motivation?
Ja, also ich muss sagen, viele Leute kommen auf uns zu und sagen, gib uns ein Geheimtraining. Erklär uns mal, was genau macht ihr denn so besonders? Wie schafft denn das Richard? Und dann sage ich, also da muss ich dir sein Leben erklären. Es ist leider nicht möglich, dir den einen Tipp zu geben und die eine Trainingseinheit. Das funktioniert so nicht. Die Frage ist, lebst du von A bis Z fürs Laufen? Bist du mit Herz und Seele Läufer und machst alles in deinem Leben für diesen Sport? Und da muss ich ein bisschen ausholen für die Antwort. Und vor allem, nachdem Richard diesen EM-Sprint so phänomenal hingelegt hat, dass es selbst mir, ich wusste schon gar nicht mehr, wie ich hier reagieren soll. Ich war so elated and happy, dass ich sagen musste, also ich musste, keiner wird uns glauben, was für ein Cheat-Jahr wir gerade durchgemacht haben, auf dieses Event hin. Und trotzdem hat Richard es geschafft, all die Höhen und Tiefen mitzunehmen und am Punkt sich zu fokussieren und hier noch einen Sprint hinzulegen. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir doch mal aufschreiben. Und am Anfang dachte ich, ich wollte einfach nur vielleicht so eine Story machen. Hier, wie lief denn die Vorbereitung auf die EM? Und dann habe ich angefangen, auf die EM hin was zu schreiben. Und dachte ich, nein, wir müssen viel früher anfangen. Wir müssen eigentlich früher anfangen. Und dann dachte ich, wie mache ich das denn jetzt? Wenn wir früher anfangen, muss ich ja seine Kindheit irgendwo erzählen. Und dann kam die gute Idee, gut, man sagt einfach nur, hier ist die Marathonkarriere, ab dann fange ich an und arbeite mich aufs Highlight hin, dieser Lauf in München, und mach Backflashes zu seiner Bahnkarriere. Und das war, glaube ich, der Clou, so dass man ausgewählte Highlights aus der Bahnzeit doch noch erklären kann, die so prägend waren. Und ich glaube, das kennt jeder, der in der Kindheit gelaufen ist. Es gibt so ein paar Momente, wo du das erste Mal eine Medaille umgehängt bekommen hast, wo du das erste Mal am Treppchen standest, wo du Blut geleckt hast im Wettkampf, wo es brutal hart war, wo du dachtest, so Gottes Willen, ich komme nicht ins Ziel. Und dann stand am Ende so eine geniale Zeit da und dachte, ich will unbedingt nochmal, obwohl du dich gerade extrem gequält hast. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Und da wollte ich ausholen darauf, wie Richard als Kind schon diesen Weg eingeschlagen hat. Ja. Und das ist dann doch prägend geworden. Und natürlich konnte ich nicht sein Leben erzählen, leider, weil da hätte ich sehr viel schreiben müssen. aber es ist dann einfach fokussiert so geblieben, dass ich sage, die Highlights, hoffentlich einige konnte ich nicht erzählen, aber die wichtigsten sind schon dabei, so dass man eine Idee bekommt, worauf kommt es ihm an.
Aber du hast ja bewusst dann auch die Erzählweise so aus seiner Sicht gewählt, also weil das einfach auch zeigt, wie nah ihr beieinander seid als Paar, als Ehepaar, beide Läufer. Also ich glaube, du kannst sehr, sehr gut nachempfinden, wie es ihm auch in vielen Situationen geht. Aber ihr habt ja auch, es ist ja mehr als eine Biografie von einem Europameister. Es ist ja wirklich auch, es geht auch um Training und wie Richard Leistung entwickelt hat oder was auch drumherum wichtig ist für eine Leistungsentwicklung. Das, finde ich, ist das Besondere an diesem Buch. Ja, das macht es für jede Läuferin, jeden Läufer extrem nochmal mehr lesenswert. Und dann, darauf kommen wir ja später, hast du ja dann auch oder habt ihr ja auch entschieden, wir wollen auch einen Mehrwert für FreizeitläuferInnen schaffen. Und packen da noch dann aus dem, was Richard erfolgreich gemacht hat, eine Essenz dran, die vielleicht für jeden umsetzbar ist. Das ist ja für mich besonders. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Genau, ich muss so ein bisschen ausholen, genau, weil es ja aus meiner Perspektive geschrieben ist. Aber zum Beispiel, wir waren dann 2 Tage nach dem EM-Erfolg, waren wir in Gmunden und haben uns da kurz mal auch erholt. Die EM ging ja noch eine Woche weiter. Wir waren ja dann auch nochmal zurück, haben Wettbewerb angeschaut. Aber da hat sie sofort gesagt, Richard, du musst jetzt arbeiten. Ich habe da richtig irgendwie Bock drauf. Ich möchte es schreiben. Mach mir eine Audio von dem Rennen, weil sonst vergisst du ja wieder deine Gedanken. Und diese Audio habe ich halt sofort schon aufgenommen. Und dann konnte sie die natürlich auch dann anhören, wie das nochmal war von mir. Und es sind immer wieder pro Kapitel, hat sie ihm immer gesagt, mach mir eine Audio, wie war denn das Rennen damals noch in London, wo du gewonnen hast, den Europacup, und wie hast du dich da im Training gefühlt? Und dann reden wir natürlich morgens, mittags, abends natürlich über das Laufen, wir lieben das, und ob ich mich heute gut gefühlt habe, ob die Laktatwerte hoch oder niedrig waren, genau, und deswegen, also niemand kennt mich so gut wie meine Frau, also wir kennen uns ja jetzt schon seit 2014, also deswegen, und natürlich habe ich ja dann das wieder gelesen, was sie geschrieben hat und dann gesagt hat, ja, hier müssen wir doch nochmal eine kleine Anpassung machen, weil da hast du jetzt vielleicht einfach nur, dass du halt einfach durchschreiben kannst, hast du dann halt was mal geschrieben, was jetzt nicht ganz genau so war, und darauf habe ich dann wieder sozusagen geantwortet und habe dann wieder Rückmeldung gegeben, dass es halt schon sehr, sehr gut passt, ne, und das dazu, wie das Buch so entstanden ist. Das ist ja dann nicht von extern irgendwie geschrieben in meiner Person, sondern ist eigentlich...
Absolut.
Ne, und wer könnte es besser...
Sehr besonders.
Besser auch die Gefühle von dem Lauf, weil sie ja selber auch bei Europameisterschaften auch dabei war und weiß auch ganz genau, was das bedeutet, wenn ich ihr erzähle, du bist da im Berliner Olympiastadion mit 40.000 Leuten, weil sie selber dort war und weiß, wie die Gefühle sind und wie die Gänsehaut dann ist oder so, ne? Deswegen.
Aber es trägt ja eben, darauf wollte ich ja auch noch hinaus, wir haben natürlich hier jede Menge Bücher auf dem Tisch liegen, es trägt ja als Untertitel auch Richard Ringers Trainingsphilosophie. Was war die Motivation, das eben auch auf das Thema Training, Leistungsentwicklung zu fokussieren?
Also ich kann dazu was sagen, Trainingsphilosophie. Das ist nämlich eine Anspielung darauf, dass er wirklich ein Gesamtkonzept hat. Und das hat mir, also ich war ja auch schon sehr viele Jahre aktiv, seit der Kindheit eigentlich, bin auch in Wien immer wieder in der Gruppe gelaufen. Aber bei Richards, als ich zum Bodensee gezogen bin und in Richards Gruppe dann trainiert habe, habe ich einfach gemerkt, nein, das ist noch viel intensiver. Das ist wirklich sogar, das geht ins Private hinein. Die wollen wissen, was machst du sonst? Wie ist deine Anreise? Was isst du am Abend? Wie bereitest du dich in der Früh vor? Wie ist dein Ablauf vom Tag? Also, wann gehst du ins Bett? Das ist wirklich eine Philosophie, eine Lebensphilosophie. Ja, die sagen nicht, komm hier mal ins Training zu uns, mach die Einheit, geh wieder heim, sondern are you living for this? Und hast du auch eine Idee davon, was hier alles passen muss, damit du das und das auch wirklich abliefern kannst? Ja. Mhm. Und da gehört eben viel dazu. Und es ist eben für mich die Veränderung gewesen. Ja, ich darf nicht in der Früh sofort losrushen und hier gleich in die Arbeit springen und da noch hinspringen und da und am Abend noch vier Freunde treffen und da noch auf Erden und hier noch auftanzen und da, sondern wirklich, nein, der Fokus im Leben ist, dass wir hier am Platz was liefern. Und dafür musst du halt ein paar Sachen abstellen oder auch dich ein bisschen umorientieren. Und das war für mich das Wichtige, so habe ich mich ja dann auch gesteigert, das ist nicht nur die Trainingseinheit, sondern die gesamtheitliche Philosophie der Orientierung, der eigenen Fokusreihe, um trotzdem noch so ein offener Mensch zu sein wie er und eben auch Freunde zu haben, ist ja auch nicht so leicht, immer sozial dann auch die Sachen aufrecht zu erhalten, die man gerne hätte, ja.
Genau, aber man merkt schon, also es sind ja auch in meiner Karriere jetzt unterschiedliche Trainer halt auch am Werk gewesen, sage ich mal.
So und, viele aber ne? nicht.
Nee, nur, es gab ein riesen Grundgerüst über 14 Jahre von Birgit und Eckart Sperlich.
Ja.
Und dieses Grundgerüst von einem Athleten, der immer kontinuierlich trainieren konnte, immer, es wurde ja immer auf mich geschaut und immer die Auswertung übers Jahr gemacht, von mir und was wollen wir das nächste erreichen, weil du das schon erreicht hast, können wir jetzt was draufsetzen. Und die anderen Trainer hatten natürlich einen Athleten, der komplett stabil schon war, ne? Und das ist alles immer zu verdanken, meinen früheren Kindertrainer, ne? Aber gerade in Richtung Marathon, ne, war ja dann Wolfgang Heinig, ich hatte mich zwischenzeitlich auch mal alleine trainiert, ich habe gesagt, ich und 30 Kilometer, das schreibe ich mir niemals auf, ne? Und dann kommt der Wolfgang Heinig daher, das sieht man dann auch, und dann der erste Long Run halt 25 Kilometer und musste ich halt irgendwie halt 320 Tempo oder 325 und so, ja, PB. Also jede Einheit mit Wolfgang Heinig am Anfang war eine Bestleistung, weil ich ja nie, was soll ich denn 20 Kilometer? Ja, das laufe ich halt hier irgendwie 4 Minuten die Berge hoch oder sonst wie was. Wir haben da nie schnelle Dauerläufe gemacht, ne? Und das merkt man da schon in dem Buch und wie sich das dann auch ändert. Ich wollte ja dann doch nochmal auch in die Trainingsgruppe rein, weil Wolfgang Heinig hatte ja eine Mädelsgruppe, wo Nada auch drin war, aber ich war da eher so alleine und hatte gesagt, ah, es ist schon mega cool, aber ich möchte irgendwie noch in die Gruppe rein und da sieht man dann auch den Wechsel und da sieht man dann auch wieder, wie das Trainingssystem sich dann anpasst.
Ja, da hast du also in eine internationalere Trainingsgruppe gewechselt,
mit einem belgischen
Trainer.
Genau. Das war dann so die, das ist also in der ganz früheren Phase, da hatte ich ja zum Beispiel Martin Sperlich als Trainingspartner, aber es war eher so 2 oder 3 Leute. Aber wenn du dann auf einmal 10 Athleten hast oder dann, wenn man im Flagstep mit 12 Leuten, aber das ist halt schon, das ist schon was anderes, wenn du dich auch mal verstecken kannst im Training und so, nicht immer vorne pushen musst. Wenn du halt Isa Kimeli hast, ne, der ist jetzt Vize-Weltmeister geworden, und Läufer, die halt auch alle jetzt 60, 61 Minuten im Halbmarathon laufen, 27 Minuten über 10 und es ist nicht nur einer. So, das ist halt das Besondere. Du bist nicht der, wo der Trainer hier immer nur du bist der Stärkste in der Gruppe, sondern jeder hat so seine Stärken im Training und ne, und kann man sich gegenseitig unterstützen, wenn du mal eine Schwächephase hast und so. Und ja, das war schon eine sehr, sehr coole Zeit, muss ich sagen. Also das hat mir schon sehr, sehr gefallen. Genau, jetzt ist unsere Trainingsgruppe da nicht mehr so groß. Genau, mein Trainer hat sich auch da weiterentwickelt, sag ich mal. Er ist halt in andere Bereiche gegangen auch. Hat jetzt noch 4 Marathonläufer und 2 jüngere Athleten. Jetzt gehen wir auch nicht mehr gemeinsam im Trainingslager. Aber das finde ich jetzt auch voll cool. Weil im Moment ist es ja so, gerade als nach den Olympischen Spielen 24, dass ich dann eher auch flexibel bin in Kenia. Und wir tauschen uns halt auch. Er schreibt einen Trainingsplan und dann besprechen wir den Trainingsplan und dann lasse ich meine Ideen einfließen. Und er ist nicht einer, der sagt nein. So nicht, sondern ich höre mir gerne ein Konzept ab, sag mir warum und so. Und dann sagt er, ja, nee, das findet er gut. Und dass du das nochmal, dass wir das Intervalltraining schieben und das darum schieben. Also das finde ich so mega an ihm, dass er, weil er ist ja ein Jahr älter. Also er hat, aber aber er hat extrem Erfahrung. Er hat Isaac Kimmich schon mit 13 Jahren angefangen, ihn zu trainieren. Ne? Und es ist aber das Coole, dass man nicht nur den Trainingsplan komplett verfolgt, sondern dass man ein bisschen was einbinden kann. Aber er kriegt's halt hin, das hat nie jemand so perfekt hinbekommen. An diesem einen Tag, wo dieser Wettkampf ist, und zwar der wichtigste, es hat dieses eine Marathonrennen, ich performe immer. Ich habe 11 Marathons gelaufen und habe immer meine größte Leistung abgerufen. Die ersten 3 vom Wolfgang noch vorbereitet, ne, und dann aber er, und wir haben das echt super hinbekommen, und da diese Tapering-Phase, und das, da muss ich sagen, da vertraue ich dann auch, und man sagt, gut, ja, du willst hier was machen, nein, aber du musst ein bisschen länger ziehen, sonst bist du zu full fit. Du musst da wirklich jetzt durchziehen diese Woche noch und danach kommt das Tapering, vertrau mir da, und das muss ich dann auch machen. Also dann sagt auch, nee, das Training muss man da machen. Ne? Und das sind schon auch Einheiten drin. Es sind auch ein sehr, sehr interessanter Trainingsplan ist auf jeden Fall drin vor der EM, wo ich ja
im Buch.
Richtig. Da gibt es hinten einen QR-Code, dass wir nochmal auf eine Seite kommen, digitalisiert. Genau, und auch ein normaler Trainingsplan, wie es normalerweise im Trainingslager abläuft, aber das vor der EM, das war wirklich auch, also das werdet ihr dann auch lesen, also aber
ein,
wirklich.
Ein Trainingsgeheimnis wird.
Da ist wirklich kombiniert von, okay, der tut eigentlich halt das Weh beim Laufen, du musst halt dann Crosstrainer oder mit dem Rennrad halt einfahren, dann machst du halt dein Programm und dann gehst du halt wieder aufs Rad 45 Minuten und fährst halt aus. Also da sind wirklich dann sehr, sehr detailliert auch Themen drin.
Aber ich bin ja so ein bisschen die Übersetzerin für die Normalos, für die normalen Hobbyläuferinnen und Läufer. Nochmal kurz nachfragen, Trainingsgruppe Belgien heißt ja dann vor allem, ihr macht Trainingslager zusammen, aber du bist ansonsten frei. Es ist nicht so, in meinem Heimatort bin ich im Verein und da gehe ich jeden Tag zum Training, sondern du machst sonst deins. Wie viel Kontakt hast du denn dann, wenn du jetzt zu Hause für dich trainierst und nicht im Trainingslager bist mit der belgischen Trainingsgruppe?
Genau, jetzt hier sind wir jetzt in München, vorher waren wir am Bodensee. Als Marathonläufer ist es ja so, dass dein Wettkampf meistens irgendwie zwischen 8 und 10 Uhr halt startet. Das heißt, es ist komplett anders wie früher in der Bahnzeit. Da waren die Wettkämpfe halt irgendwie zwischen 19 und 22 Uhr. Und wir haben früher immer abends trainiert, halt auch nach der Arbeit oder nach dem Studium oder nach der Schule halt. Klar, ich meine, die Trainer haben ja auch gearbeitet und die anderen Athleten waren halt auch in der Schule im Studium. Und da hat man danach halt die harte Einheit gemacht. War aber auch dann... Ich finde es immer härter, weil du bist ja eigentlich schon erschöpft von dem Tag, aber du musst ja die Leistung auch abends abrufen. Fand mir ganz normal und haben wir auch immer so gemacht. Ne? Aber jetzt hat sich das Ganze ja verschoben, weil ja morgens der Start ist. Und deswegen haben wir, das war für uns ja dann 9 und jetzt auch mit der Arbeit. Ich habe ja dann Teilzeit gearbeitet und bin immer nachmittags rein gegangen. Arbeit habe ich halt morgens dann meine Einheiten durchgezogen. Und da sind ja dann auch, jetzt sage ich mal, die sind ja trotzdem jetzt beruflich unterwegs, die... damals dann die Trainingskollegen und du bist du eher halt alleine und natürlich auch, wer kann jetzt dieses Training halt auch genauso absolvieren, wenn er nicht in einer Trainingsgruppe ist. Ne? Jetzt hier in München sind natürlich auch Topläufer, Top 15 Meter Läufer oder so. Da kannst du mal kann ich den Clemens Bleistein anrufen und fragen, ja, was macht der 8x1000? Okay, jetzt im Einstieg passt er vielleicht ganz gut, aber die Jungs laufen halt auch 2:30, das brauche ich jetzt halt auch nicht mehr. Ne? Nee. Und ja, da sind wir halt so in Kontakt, dass das Training wird bei uns über Trainingspeak gesteuert. Das ist eigentlich eine Triathlon-App. Mein Coach war Sportdirektor im Triathlon auch. Der hat auch da auf jeden Fall auch Ahnung davon. Und da zieht ja die Uhr auch alles rein. Ne? Das ist halt auch entspannt für ihn. Die Auswertung ist dann auch automatisiert. Und wenn er das Training halt reinlädt, dann schaue ich halt drüber und dann diskutieren wir darüber. Und dann reden wir eigentlich, also immer wenn was, also ich schreibe ihm dann auch immer eine WhatsApp, genau, wie das Training war. Und er schreibt mir halt auch immer auf im Trainingsplan. Manchmal schreibt er halt Zeiten aus und manchmal sage ich aber, was willst du? Du bist ja eigentlich ein Laktatwert. Und dann haben wir jetzt auch so kommuniziert oft, dass er mir halt Laktatwerte schreibt. Er sagt, okay, das Training, er will es echt nur ganz, ganz ruhig haben. 1,5 Laktat, 2 Laktat, 2,5 Laktat oder jetzt hast du 4,5 Laktat, komm, oder du darfst auch mal Max ausreißen, ne? Das heißt, die letzten 1000 geht mal alles, aber du kommst gar nicht so hoch dann mehr vom Laktat, ne? Weil wenn immer eher so niedriges Puls oder so trainiert und gar nicht mehr die Geschwindigkeiten so, da kommt man auch gar nicht mehr drauf, ne? Und das finde ich viel, viel besser, weil dann steuerst du dich halt darüber und sagst halt, weil heute fühlst du dich halt einfach besser, der Wert ist niedriger, dann kannst du auch mal schneller gehen. Aber dann manchmal trotzdem, selbst wenn du dich gut fühlst, sagt er, ich will aber die Pace trotzdem noch nicht so schnell haben, weil die Saison ist halt auch lange. Und wenn du dich jetzt gut fühlst, dann bringt es das trotzdem nicht, dass du halt jetzt einmal auf einmal alles in 2,50 laufen kannst, aber dann später fühlst du dich wieder nicht so gut. Also es hat schon einen Aufbau. So, wir spielen dann ein bisschen mit Laktat und Zeiten, weil ja, man muss auch motiviert bleiben. Und es ist auch interessant, weil er fragt ja auch immer, ja, welches Training willst du halt auf jeden Fall drin haben? Einfach nur für deinen Kopf, dass man halt eine Einheit macht, dass du halt für deinen Kopf einfach ready bist, ne? Oder auch beim Long Run. Ja, er will nicht, dass ich so einen ganz langen Lauf mache, aber er weiß ja eh, ich laufe dann 2 Kilometer mehr. Deswegen schreibt er schon nicht gleich meins hin, weil ich ja dann wieder 2 Kilometer mehr laufen würde. Also das weiß er dann schon. Es ist schon immer so ein bisschen lustig. Genau, wenn wir im Trainingslager sind, dann sind wir auch ganz, ganz individuell. Also dann sage ich, okay, jetzt ist der Long Run von der Gruppe, ist halt jetzt am Sonntag statt am Samstag oder so. Das gucken wir natürlich, dass es ein paar Tage früher schon abgestimmt ist. Und dann ändern wir auch nochmal was. Weil es natürlich gerade in Kenia ist halt natürlich besser, wenn du jemanden hast. Also ich habe jetzt sehr, sehr viel, ich habe jetzt gar nicht mal so viel mit diese afrikanische Gruppe jetzt mit Amanal oder so, weil die Longruns sind schon echt brutal, sage ich mal. Ich habe sehr viel mit dem Q-Not zusammen trainiert, der ist ja Europameister 2018 in Berlin geworden, genau. Und da stimmt man sich halt immer ab, eigentlich so immer wöchentlich, jetzt wenn ich in Kenia bin, fragt man so rum, wer will was mit mir machen oder was kann ich machen, man tauscht sich immer aus, okay, einmal läufst du bei mir mit, einmal bei dir, also mit Simon Boch habe ich auch sehr viel trainiert, weil der hat auch so eine afrikanische Gruppe, der hat sehr, sehr viel zusammengepasst, auch mit den Geschwindigkeiten und dann, genau, dann spreche ich mit dem Coach oder mache mir Audio drauf und dann passen wir das halt an oder sagt, nee, das passt nicht, dann müssen wir die Pause anpassen, dann rede ich wieder mit denen, sagt, hey Simon, die Pause ist zu lang, dann mach mal Hälfte, Hälfte oder so und also es ist schon sehr interaktiv. Es ist jetzt nicht so, und der Plan ist fix, 4 Wochen und dann trainieren wir, ne?
Also es ist dann quasi so, dass dann einmal ist Simon der Boss der Einheit und du machst mit ihm seine Einheit und er bestimmt mehr oder weniger wie die Pausen sind. Und manchmal bist du der Boss der Einheit und dann macht halt Simon bei dir mit.
Manchmal ist dann so, okay, cool. Ja, die Pause ist wirklich zu lang, das würde ich dann nicht machen. Und dann redet Simon mit dem Thomas 30-Acker und sagt, ey, da kriege ich ja echt die Pause. Also es ist ja schon so, das ist eigentlich cool, weil es gibt nicht diese eine Einheit, ne? Ob ich jetzt 6x2 Kilometer mache oder 7x5 Minuten oder sowas, ne? Und die Geschwindigkeit ist halt ein bisschen höher, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu schnell wird oder so. Aber das hat man dann auch im Gefühl selber, ob man dann sagt, ich fange aber den ersten lieber langsam an, ich mache immer den ersten schon schnell los, dann mache ich lieber einen mehr und so. Also, aber das ist halt Laufen und alle laufen irgendwie gemeinsam und gerade jetzt in Afrika, das sind Tausende. Und es ist so schön, dazu gemeinsam zu laufen. Das ist natürlich jetzt schöner, wenn ich alleine jetzt halt an der Isar entlang laufe, ne?
Aber du Nader, bist ja, wie gesagt, am nächsten dran an Richard. Jetzt musst du trotzdem einmal, du hast das Buch über ihn geschrieben, du hast dich damit auseinandergesetzt, was ist seine Trainingsphilosophie. Jetzt musst du einmal versuchen, aber uns allen zu sagen, was macht dann Richard aber doch irgendwie besonders? Was? Also gibt's einen Schlüssel oder gibt's den gar nicht?
Ja, gute Frage. Also im Vergleich, ich wäre ja auch gerne schon längst Marathon gelaufen und musste immer wieder mit Verletzungen aussetzen und muss sagen, also Richard hat 3 Vorteile. Er wurde über die Jugend ganz vorsichtig aufgebaut. Die Trainer haben anders als meine Trainer verzichtet drauf, schon einen Jugendstar zu haben. Mhm. Ja, ich war schon mit 18, war ich wahnsinnig gut. Und man hat draufgebuttert, ne? Und das ist leider nicht nachhaltig, ja? Also wenn irgendjemand hier gerade zuhört, der einen Jugendlichen orientiert, auf die U20-Goldmedaille guckt keiner zurück.
Du warst ja schon mit 20 beim Europacup dabei, ne?
Ich war mit 19 beim Europacup, ja. Und es interessiert rückblickend keine Sau, ja? Richard ist bei der U20-EM geschwächt von der Grippe Letzter geworden. So, jetzt ist das auch mal gesagt. Ne? Mhm. Also wenn die Jugend jetzt hier mal einen Showstopper schon sieht und dann wird vom DLV noch gepusht. Ja, in der U23 wurde uns immer gesagt, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und wenn du es da nicht schon geschafft hast, auf Wiedersehen. Ne? Dann kannst du gleich mal, ja. Und das hat Richard eben wieder.
Also solide Grundlage in der Jugend, aber eben mit Weitsicht.
Weitsicht.
Das ist eins.
Ein erster Punkt. Zweiter Punkt, Richard plant. Ja, Richard ist unglaublich gut, sich zu gedulden. Etwas, was mir mein ganzes Leben extrem schwer gefallen ist. Ja, wenn wir dann wieder anfangen nach der Saisonpause, ich will gleich mal hier und die ersten Tausende schon 3,25 und wieso, ich kann das doch. Und es ist extrem schwer, mich zurückzuhalten. Ja, und Richard kann...
Ich fange 3,25
ja,
an übrigens.
Ja, Richard kann im Gegensatz zu mir 3,25 als Mann anfangen. Ja, und hat die Geduld, diesen ganzen Aufbau jedes Jahr wieder von vorne durchzukauen. Und ich sag, wieso machen wir das wieder so viel vorsichtig? Und du fängst auch wieder mit 80 Kilometern an, wenn wir es eigentlich veräppeln. Und er sagt, nein, also der Körper, der kann nicht sofort wieder reinspringen. Du musst dir diese Phasen geben. Und wenn du es nicht schaffst, über diese Anfangsphasen hinwegzugehen, sondern du willst immer wieder ein bisschen mehr machen, dann wirst du immer wieder zurückgeworfen. Ob du es willst oder nicht, der Körper ist ein Hund. So, zweiter Punkt. Richard Geduld. Ist extrem geduldig. Trainiert nicht, wenn er stark verschnupft ist. Trainiert nicht, wenn er schon ein Limit hat. Hält sich zurück, wenn ihm was wehtut. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn ihm was wehtut. Und ich tue mir da wahnsinnig schwer, nicht komm ein bisschen hier und da und Crosstrainer und darf ich nicht ein bisschen mich bewegen? Und nein, die Antwort ist, lass es doch einfach mal in Ruhe. Ja. Und Richard kann Verletzungen besser auskurieren und Krankheiten besser auskurieren, weil er die Geduld hat, da auch mal zurückzustecken. Und dritter Punkt, Richard hat ein gewisses Grundvertrauen in seine Leistung und kann sich an den richtigen Zeitpunkten zurückhalten, so dass dann, wenn es wehtun soll, auch die Bereitschaft komplett da ist, sich jetzt auch weh zu tun. Weil ich habe viele schon erlebt, die sagen, Mann, ich habe so Wettkampfbammel, ne? Das wird wehtun. Ich sage, ja klar wird's wehtun, ja. Aber wir trainieren dafür, dass wir diese Schmerzen besser tolerieren können. Und wenn du dir ständig wehtust im Training, dann hast du Angst davor. Dann ist eine innere Hemmschwelle da. Schon wieder muss ich mich verausgaben. Aber wenn du im Training dich ganz selten verausgabst, dann freust du dich tatsächlich auf diese Momente, wenn du jetzt so richtig mal reingehen kannst in Schmerz, mal reingehen ins Laktat. Und wenn du immer, ich habe das wirklich tatsächlich dann auch selbst gelernt, sich drauf zu freuen, dass du endlich mal Gas geben darfst. Mhm. Ja? Und da kannst du auch das Laktat schon vorher auf der Zunge spüren, weil du schon so danach lächst. Und Richard weiß, jetzt bin ich die komplette Körperbereitschaft, mir jetzt richtig weh zu tun. Und dann kann er das auch.
Sonja, und du hattest ja jetzt die Aufgabe, aus dem, was Richard gut und so erfolgreich macht, Tipps, Ideen zu entwickeln für FreizeitläuferInnen. War das schwer? War das einfach? War mal ganz ehrlich.
Das war relativ einfach. Erstens mal, weil dieses Buch so offen, ehrlich, aber auch detailliert ist und ich das dann immer gelesen habe. Du hast dich auch immer mal so ein bisschen mit reingebracht, was ich sehr wichtig fand, weil du bist eine Frau, du bist seine Frau, du bist aber auch eben Topläuferin und so.
Wir sind im Podcast, du musst sagen, wen du benennst dann.
Du liebe Nada. Und ich konnte mich da sehr schnell sehr reinfühlen. Und ehrlich gesagt ist das ja ein bisschen auch mein täglich Brot, weil ich ja Fitness-Freizeitläufer coache und da auch im Grunde gelernt habe, also ob du jetzt für 2:30 Marathon trainierst oder für 4:30 Marathon trainierst, die Trainingsprinzipien bleiben die gleichen. Ob du 25 bist oder 65 bist, du musst den Organismus die gleichen Intensitäten zufügen, sag ich mal, um das und das Ziel zu erreichen. So. Und so konnte ich dann das lesen, mich da reindenken, reinfühlen und dann so ein bisschen rausziehen, okay, und was kann ich jetzt daraus als Tipp meinen, entweder für mich oder meine Athleten oder eben die Runners World Leserinnen und Leser da rausziehen? Und das war tatsächlich nicht so schwer, weil das ist keine neue Erfindung, sondern eigentlich nur so ein bisschen so eine Essenz rausziehen. Und wenn du sagst, du steigst nach einer Saisonpause mit 3,25 ein, dann heißt das für einen anderen vielleicht, er steigt mit 6,25 ein in seine ersten Tempoläufe. Aber trotzdem muss er Tempoläufe machen und die vielleicht ein bisschen unter seinem Niveau. So. Und so habe ich einfach versucht dann, es sind ja immer nur so, also an jedes Kapitel, was vielleicht 30 Seiten hatte, kommt dann eine Seite mit Tipps. Also es ist wirklich nur die Quintessenz.
Mich hat das, aber weil es halt auch natürlich mein Job ist, mich hat das sehr bewegt, berührt, dass es den Anspruch von euch auch, lieber Richard und liebe Nada, gab, zu sagen, okay, wir wollen, dass es auch einen Zugang findet, das, was wir inhaltlich da besprechen, einen Zugang findet für die, die eben nicht so schnell rennen können wie wir. Und das glaube ich, ist mit auch unique bei diesem Buch. Das ist wirklich einzigartig, wenigstens für ein Laufbuch, was aktuell im Markt zu kaufen ist. Und das, glaube ich, macht die Sache auch dann nochmal extrem rund. Das finde ich toll, das finde ich schön. Und
aber
dafür
ganz ehrlich,
danke ich euch.
Jetzt auch. Muss ich dir ins Wort fallen, lieber Martin. Ist das nicht das, was gerade den Marathonsport so unique macht, dass wir ja an einer Startlinie stehen mit Richard, wenn du bei einem Marathon startest und da hinten stehen du und ich und Achim und Anita und Monika und Tim und alle laufen die gleiche Strecke wie du, viel, viel langsamer, aber irgendwie ja doch ist es das Gleiche. Und ich bin immer neidisch auf den Fußball, weil der so viele Fans hat, ja. Aber es gibt natürlich viele Jungs, die kicken und Mädels, die kicken und so. Aber kaum einer steht in so einer Allianz Arena mal zu 22 auf dem Platz, ja, und hat dieses Gefühl, was so ein Bayern-Spieler hat, wenn er da kickt. Aber wir Marathonläufer können das nachfühlen, wie das ist, 42 Kilometer zu laufen. Und dann mal ein Buch zu haben, wo man sagt, das ist die Geschichte eines Europameisters, aber da gelten jetzt die Prinzipien auch für mich und mein Training. Das ist doch das, was unseren Sport so ausmacht.
Also wenn man liest, das ist ja so wie im Roman geschrieben.
Ja.
Also der Hobbyläufer, der findet sich da wieder. Der sieht dann ganz genau, der ist genauso aufgeregt am Start. Und er muss am Anfang auch seine Getränkeflasche finden. Natürlich ein bisschen leichter als bei euch. Aber trotzdem, er ist auch aufgeregt und macht auch dann eben auch mal Fehler. Aber er weist halt auch hin, was er jetzt deswegen dagegen machen kann. Und da findet man sich halt auch wieder, weil es ist halt Laufen, es verbindet. Und warum nicht? Also es ist ja der größte Sport überhaupt, würde ich sagen, in Deutschland. Weil also Laufen ist halt einfach. Du nimmst halt einfach Laufschuhe und gehst halt raus. Und am schnellsten kannst du da fit werden, kannst du gesund. Also auch die Gesundheit ist ja extrem wichtig. Leistungssport ist nicht immer gesund, aber Laufen allgemein ja schon und das Training auch. Und damit kann man schon einfach sehr, sehr viele Menschen ansprechen.
Ich wollte zwei Ergänzungen machen. Das Faszinierende an dem Laufsport ist ja dann tatsächlich, auch jetzt dann nochmal bei dem Marathon, die Fans dürfen mit dem Star gemeinsam auf dem Platz stehen. Die stehen eben gemeinsam an einer Startlinie. Das hast du ja schon sehr gut benannt. Das finde ich, das ist wirklich so auch das, was diesen Sport nochmal ganz besonders macht. Und es ist tatsächlich, auch da muss ich, der ist tatsächlich der größte, der zweitgrößte Freizeitsport. Der größte ist das Schwimmen. Also wenn man die AWA fragt, Allensbacher Werbeträgeranalyse, die weisen jedes Jahr aus, also wie viele Menschen sich in welcher Sportart irgendwie austoben, dann sagen über 40 Millionen Deutsche, dass sie mehr oder weniger regelmäßig schwimmen gehen. Dazu zählt natürlich auch, dass man mit seinem Kind planschen geht oder
ist halt aber auch limitiert, kostet halt auch Eintritt, ne?
Ja, so kostet Eintritt, aber auf die Liegewiese legt oder sonst was. Und beim Laufen sind es hat tatsächlich der zweitgrößte Sport, sind knapp 20 Millionen, die inzwischen sagen, dass sie mehr oder weniger regelmäßig laufen.
Aber der Quotient ändert sich, wenn du fragst, und wie viele treten bei Schwimmwettkämpfen an und wie viele treten bei Laufwettkämpfen an?
Ja, genau.
Das ist ja mittlerweile Gang und Gäbe, dass man sich, und wenn man nur zum Parkrun geht und da 5 Kilometer fährt.
Ja, weil Laufen ist natürlich, ist ja trotzdem ist eine Belastung auf die Knochen, und wenn du schwimmen gehst, dann gehst du ja, also schwimmen und schwimmen ist ja was unterschiedliches, aber Laufen ist immer sofort anstrengend. Anspruch. Also du verlierst ja sofort. Du gehst ja nicht raus wegen einer Minute.
Absolut.
Ja, ne? Aber wenn du natürlich im Planschen bist oder da kurz mal in die Isar reingehst, ist es ja, hast du immer noch kein Schwimmen so in dem Sinn, aber Laufen ist ja schon, du musst dich ja wirklich umziehen, ne? Und du brauchst halt deine Laufschuhe, ne?
Ich habe sogar schon Schwimmwettkämpfe gemacht. Da brauchst du einen Startblock und du musst dich an eine Trillerpfeife orientieren und deine Bahn haben. Und ich habe auch Open Water gemacht und da ist es ganz schön kalt.
Ich mache jetzt mal einen kurzen Cut und traue mich einfach auch mal, wenn wir schon die Chance haben, euch privat hier zu treffen und in diesem Podcast
euch beide zusammen zu haben in diesem Podcast. Ich hau jetzt mal so 2-3 private Fragen aus. Wie sehr ist euer Alltag als Paar laufzentriert? Und gibt es so Inseln, die ihr bewusst schafft, wo es mal gar nicht um Laufen geht? Kann sein, muss nicht sein? Gibt es das?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja bei uns, glaube ich, mehr als vielleicht bei anderen. Weil also wir beide arbeiten noch. Nada arbeitet ja Vollzeit. Ich arbeite Teilzeit bei Roscoe Sport Assistance im Controlling. Jetzt auch gerade wieder sofort nach dem Boston-Marathon natürlich dann gleich auch wieder ins Büro gegangen zu den Kollegen. Was mir auch wichtig ist, dass du halt auch komplett einen anderen Bereich hast, weil du bist ja wirklich in deiner Bubble drin. Also vor den Olympischen Spielen war ich ja wirklich extrem fokussiert. Ich habe mir wirklich auch einen langen Zeitraum mal freigenommen. Aber das ist irgendwann auch too much, ne? Und weil dann bist du ja bei den Spielen und dann ist aber der Fokus ja auf die Medaillen. Aber du bist halt Fünfter geworden. Es ist halt mega, beim Marathon das zu werden. Weil wenn man das Laufen kennt, der weiß, dass die Konkurrenz in Afrika halt extrem hoch ist. Und es gibt nirgends in einer anderen Sportart mehr Konkurrenz wie beim Laufen, weil es halt jeder kann, weil es ja halt keine Barrieren gibt. Genau, aber das ist ganz bewusst, dass wir über das Arbeiten reden. Uns interessieren halt auch andere Themen. Dadurch, dass ich auch in einem Wirtschaftsunternehmen arbeite, interessiert mich natürlich Wirtschaft, interessieren sich natürlich trotzdem ja natürlich auch die Märkte und was jetzt halt leider umgeht mit Krieg und den Politik, Themen, Politik,
ja, Gesellschaft.
Genau, aber natürlich ist der Sport ja unsere Leidenschaft, das lieben wir ja und darüber reden wir natürlich sehr, sehr oft. Aber du kannst jetzt noch mehr erzählen, wie die Einbindung mit deiner Arbeit beim Max-Planck-Institut auch ist.
Ja, ist so lustig, dass du sofort auf die Arbeit gehst, weil für mich ist die Arbeit halt so, ehrlich gesagt, du redest brutal viel über das Laufen in der Arbeit. Und das Erste, woran ich dachte, aber dann ist mir wieder gekommen, Richard ist ganz anders aufgewachsen als ich, war Familientreffen, wo jetzt nicht jeder Läuferthemen unbedingt anschlagen möchte, sondern wo meine Eltern, die jetzt schon auch Hobbyläufer sind, aber jetzt mal nicht über Wettkämpfe reden oder so, weil privat reden wir ständig über das Laufen. Das brauche ich, glaube ich, niemanden von euch erklären. Ständig, jeden Abend unterhalten wir uns über Training und Laufen. Aber bei so Familientreffen müssen wir manchmal über ganz andere Themen reden. Und ganz unabhängig von der Arbeit ist es einfach, da steht man halt nicht als Läufer im Fokus, sondern als Kind, Tochter, Schwester, Neffe, ja, und da wird mal ganz anders geredet. Und warum ist es bei Richard anders? Seine Mutter ist ein brutaler Leichtathletik-Fan, ja. Die kann sogar von den Weitspringern, die Weiten auswendig, die von den Hochspringern kennt, die jeden, die fragt auch alles. Deswegen ist mir gerade bewusst geworden, für Richard geht's auch zu Hause nur ums Laufen. Während das bei uns eben nicht immer so war. Meine Mutter fragt jetzt nicht, was macht Henrik Pfeiffer als nächstes für einen Wettkampf? Das ist, glaube ich, nicht die erste Frage, die meine Mutter an mich hat, wenn ich hier heimkomme. Ja, natürlich haben wir eben auch ein Berufsleben. Und was ich bei Richard, warum unsere Beziehung auch außerhalb des Laufens gut funktioniert, ist, es gibt ja auch ein gewisses Leben außerhalb dem Sport, wo man einander unterstützt. Und Richard interessiert sich auch für das, was ich ab und zu in der Arbeit mache. Und ich kann auch etwas, was ihn vielleicht jetzt mal überhaupt nicht so fachlich triggert, erzählen. Und er hört mir zu. Er hört mir tatsächlich zu. Und dann sage ich ihm halt, was wir für eine Konferenz hatten und hier und da. Und dann sagt er, ach, das ist mal wieder typisch für den oder den. Und dann merke ich, oh, der hat echt aufgepasst. Welcher Kollege mir zuspielt, welcher Kollege mir was abneidet, gibt's ja auch in der Arbeit, ne? Also im Juristischen brauche ich auch nicht sagen, ist auch eine eigene Welt, ja. Und da bin ich manchmal einfach noch so glücklich, dass ich die Läuferwelt habe, wenn ich mir dann wieder denke, um Gottes Willen, die haben, sage ich jetzt mal, nur ihre Arbeit. Mhm.
Darf ich verraten, dass du mit deiner Mutter noch einen Podcast hast?
Du bist süß, Sonja.
Also das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema.
Ganz,
ne?
Andere Welt. Ich bin eigentlich in der Welt der Philosophie aufgewachsen, wo wir beim Abendessen zusammen saßen und uns unterhalten haben, ob jetzt die Self-Driving Cars in der Zukunft nach utilitaristischen Grundsätzen oder nach liberalen Grundsätzen fahren sollten. Und ob Elon Musk hier noch ein Wörtchen in seiner utilitarian Art und Weise mitzureden hat. Und das waren einfach komplett andere Gespräche, wo Richard ab und zu von Familientreffen heimgegangen ist. Keine Ahnung, was ihr da jetzt wieder geredet habt. Ich habe kein Wort verstanden.
Sehr, sehr hoch, die Philosophie. Ne?
Ja, ja, hau mal raus. Wie heißt der?
Der heißt tatsächlich Power Talk. Ich heiße ja Power mit Nachnamen. Den ja. Namen musste ich unbedingt behalten, tut mir leid, Schatz.
Ja, den packen wir dann unten in die Shownotes. Dann kann man, kann man da auch reinhören. Ich habe da schon reingehört. Ich muss da wahnsinnig konzentriert sein.
Ja, leider.
Das ist extrem, also gerade wenn man sich sonst nicht in dem Feld, das ihr da auch besprecht, bearbeitet, wenn sich da auskennt, boah, dann das ist ja, liebe Leute, die ihr zuhört, hört da mal rein, dann wisst ihr, wovon ich rede.
Aber also, das halt zum Thema, was habt ihr noch neben dem Laufen? Also ja, da sind schon einige Facetten. Noch.
Naja, wir durften euch ja heute, wir haben heute natürlich die Chance genutzt und haben ein Cover mit euch, ein grandioses Cover mit euch geschossen, was parallel zu diesem Podcast rausgekommen ist mit unserer Juli-Ausgabe, die jetzt seit Mitte Juni im Handel ist. Natürlich Verweis darauf, richtig gelungen. Und bei dem Shooting konnten wir ja so minimal die Dynamik zwischen euch, konnte man ja erkennen, und die gibt es ja. Könnt ihr irgendwie so sagen, jetzt kommen wir vielleicht zurück mehr in den Sport. Hat Richard Stärken, wo du Schwächen hast, Nada, und du Stärken, wo Richard Schwächen hat, und ergänzt ihr euch oder seid ihr komplett gleich, oder also helft ihr euch so als Athletin, Athlet auch? Richard, darf man ja auch verraten, ist eigentlich sogar dein Coach, ne? Schon jetzt seit längerem. Also wo gibt's da Ergänzungen, wo gibt's da völlig diametral unterschiedliche Auffassungen, oder gibt's sie gar nicht?
Ja, also sie motiviert mich dann schon auch nochmal, sag ich mal, vielleicht die Regeneration halt nochmal höher zu werden. Also dass wir halt nochmal zum Beispiel zum Wellnessbereich halt dann gehen, dass wir dann da zum Beispiel in dem warmen Becken sind und an die Drüsen gehen, solche Geschichten, das ganze Alternativtraining, dass ihr sagt, jetzt komm, wir schwingen uns jetzt nochmal auf den Crosstrainer, dann sind wir ja auch nebeneinander irgendwie. Ich denke immer so, okay, ja, du hast nicht so viel Watt, aber deine Frequenz, ey, da bist du immer noch weiter vor mir oder so. Ich denke, ja, wir haben das Gefühl, auf dem Crosstrainer, da zieht die mich sowas von ab. wir planen das schon natürlich gemeinsam auch. Also früher war es noch extremer, weil da haben wir uns ja auch bekleidet mit Pacing, also dass der Rennrad, dass sie vor mir fährt, mit dem Rennrad, ich hinterher laufe, und dann mussten wir jetzt auch trennen, das Training, dass ich sie begleiten kann und dass sie dann mich als Pacer sozusagen hat und da die Zeiten abspult. Jetzt ist gerade ein bisschen einfacher halt, leider auch dem geschuldet, dass es dann nicht mehr, nicht die Bahnwettkämpfe jetzt auch gerade machst, sondern es ist natürlich leicht, auch Straßenwettkämpfe vorzubereiten. Da hast du auch eine längere Vorbereitungszeit.
Genau. Ja, du bist ja schuld, da ich dir reingrätsche. Du bist ja aus der hohlen Kante, so ohne Vorbereitung. Jetzt im frühsten Frühjahr bist du ja wieder fantastische Zeiten auch gerannt, Nada. Also irgendwie scheinst du auch ein
großes Talent zu sein. 35-30 hast du deutsche Meisterin, bist du geworden.
Ist halt viel zu nett zu mir. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, es ist kein Geheimnis, dass ich sehr, 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 sehr große Probleme mit den Hamstrings hatte. Mhm. Ich musste mich operieren lassen und seitdem ist immer mal wieder, dass das Narbengewebe aufmuckt. Ja. Und mit ständigen Bremsern im Po, ist es nicht so leicht, hier wieder auf die Bahn zurückzukehren. Also muss ich dieses Kapitel einfach schließen. Ich werde nie wieder 1500 laufen. Die meisten Hobbyläufer laufen auch nicht 1500 und ist auch okay. Tut mir natürlich leid, dass ich nicht mehr diese Sprintzeiten jemals laufen werde. Aber der Wechsel auch auf den Marathon hat sich dadurch nicht gleich ergeben. Letztes Jahr hatte ich eine Geburt und eigentlich wollte ich darüber nicht sprechen, aber das ist leider kein Grund zum Feiern, da unser Kind verstorben ist.
Das hat bedingt, dass du eben auch im natürlich sportlich einen Cut machen musstest, genau, zurücktreten musstest. Aber umso faszinierender, darauf wollte ich ja hinaus, mit wie wenig tatsächlich meines Erachtens Aufwand du so fantastisch doch performt hast dann wieder. Das zeigt ja, du hast ein großes Talent. Hat das dann auch, hat das eine Auswirkung so auf eure Dynamik? Wenn die aus dem Nichts 35 Minuten über 10 rennt, macht dich dann auch nachdenklich und sagst, ach, vielleicht trainiere ich auch manchmal zu viel? Oder?
Es gibt halt eine Grundfitness, weil dass sie die 35 Minuten gelaufen ist, kommt jetzt am wenigsten eigentlich vom Laufen, sondern einfach, dass sie gerne halt draußen in der Natur ist, Rad fährt, sie geht gerne schwimmen, sie geht gerne auf Crosstraining, halt einfach einmal am Tag auf jeden Fall, dass du halt Sport machst, weil ansonsten, wenn du halt im Büro sitzt oder halt Unterricht gibst, du willst ja was tun. Es geht ja jedem eigentlich so, wenn er dann irgendwie 8 Stunden im Büro ist, du willst ja was machen, entweder davor, dass du schon sagst, also mein Tag fängt schon an und ich hab nicht mehr den Druck, dass ich nach der Arbeit, sondern ich gehe vor der Arbeit schon was machen oder endlich raus. Und jetzt gerade im Sommer ist ja auch hell, dann auch noch nach der Arbeit, da kann man auch nochmal raus. Ist ja schon was Besonderes und diese gewisse Grundfitness ist halt immer da.
Aber ich muss sagen, Richard steuert mich natürlich. Ja. Der Trainingsplan kommt von Richard. Und wir haben verschiedene
Rollen. Also er ist beim Thema Laufen, Training, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, ist er der Chef?
Auf jeden Fall. Okay. Und ich finde das auch absolut in Ordnung. Ich möchte mich nicht selber trainieren. Ich habe keine ausreichende Selbstkontrolle. Das ist Punkt. Ja. Mhm. I know this. Und dadurch, dass ich das weiß, dass ich mich selbst nicht im Griff habe, ist mir auch lieber, ich habe ihn. Und er hat sich selbst besser im Griff. Manchmal kann ich ihn da aufsteuern, aber grundsätzlich hat Richard diese Trainingsintelligenz, der weiß, was er hier planen kann, auch mit mir. Früher auf der Bahn musste ich einmal lachen. Da standen ab und zu so locker eine Stunde, 15 Kilometer. Schatz, ist nicht so locker für mich. Oder 15 mal 468. Vielleicht nicht heute, ne? Ist ein bisschen hart, Richard. Kann man das vielleicht auf 72 hochschrauben, ne? Aber abgesehen von diesen Anfangsstrahlern war schwer für ihn, ne? Ich laufe doch keine 465, ne? Aber gut, nachdem wir dieses Mal geklärt hatten und hier ein bisschen eine Orientierung für Richard, was braucht man da, hat er das extrem gut drauf. Ja, mittlerweile weiß er das. Und das Interessante ist, irgendwie sind wir vom Körpertyp doch ähnlich. Ja, also er könnte jetzt niemals eine Gesa trainieren, die einfach ein ganz anderer Körpertyp ist, eine ganz Schnellkraftläuferin auch, kann ich jetzt mal sagen, das weiß sie auch selber, ja. Die musste auf der Ausdauer ganz anders trainieren. Mhm. Aber bei mir hat er die gute Orientierung, was er selber machen muss. Und ungefähr passe ich auch in diesen Rahmen rein, ja. Und gleichzeitig muss ich sagen, das wollte ich bei Tim vorher noch ergänzen. Tim ist der Coach. Tim musste am Anfang sich auch an Vertrauen erarbeiten bei Richard, ja. Mhm. Und in der Ehe grundsätzlich hast du ja dieses Vertrauen, sonst wärst du nicht zusammen, ja.
Ja.
Wir verreisen auch und sehen uns mal monatelang nicht. Und wenn du da kein Vertrauen hast, wenn er mit einer Mädelsgruppe unterwegs ist, dann brauchst du nicht zusammen sein, ist ja so. Und deswegen, ihm gegenüber habe ich dieses Grundvertrauen. Aber einem externen Trainer gegenüber wie Tim, der musste sich das auch erstmal erarbeiten und das hat er auch geschafft. Ja. Und deswegen bremst Tim Richard auch an den richtigen Stellen und sagt, nö, ich will nicht, dass du das machst und ich will nicht, dass du den Wettkampf machst. Und dann musst du dann auch Vertrauen lernen. Und beim Training funktioniert das bei uns relativ gut, dass er sagt, er macht 10 mal 1000, schreibt mir aber 8 mal auf und ich sage, darf ich auch 10? Nein. Es bleibt so. Und dann ist auch gut. Jetzt lass mal gut sein. Ne? Und darf ich hinten raus noch 200 laufen? Nein, Punkt. End of story. Ja? Und da ist das ganz gut, dass ich ihn da habe. Und es ist auch in Ordnung, dass er da der Chef ist.
Ja.
Das heißt ja nicht in einer Beziehung grundsätzlich. Das heißt ja einfach nur in gewissen Facetten des Lebens verschiedenes Potenzial zu haben. Gleichzeitig muss ich sagen, umgekehrt hat er mir das Grundvertrauen geschenkt, dass ich die Story schreiben durfte.
Ja.
Auch mit Sonjas Hilfe dann. Vielen Dank. Also ich bin ja euch beiden so unendlich dankbar, dass wir das mit Runner's World machen konnten. Und es war ja auch, ich bin euch unendlich dankbar für diesen Support, weil das Projekt wäre in Sand verlaufen, wenn Sonja nicht das Vertrauen gehabt hätte, zu sagen, komm, das machen wir.
Aber das, was du gerade ansprichst, dieser Vertrauen, das Vertrauen zwischen euch beiden, das ging mir tatsächlich beim Lesen durch den Kopf, weil ich wusste, du hast es geschrieben, du hast es aber in der Ich-Form aus Sicht von Richard geschrieben. Und ich dachte ganz oft, Weiß das Richard, dass das da so steht? Ist das so? Und dann, je mehr dieses Buch gewachsen ist, bist du ja auch mehr mit eingestiegen in den Prozess. Und dann habe ich gemerkt, ja, natürlich weiß er das alles. Und jetzt mit den Audios, das habe ich vorhin zum ersten Mal gehört, jetzt leuchtet mir ganz viel noch mal mehr ein. Und da sieht man einfach, wie eng ihr seid, wie close ihr seid.
Was sind Höhepunkte des Buches?
Ja, also da will ich jetzt einfach nicht nur die EM nennen, ja. Mhm. Da will ich echt nicht nur die EM nennen. Natürlich ist deine Bekanntheit als Marathonläufer exponentiell höher als auf der Bahn. Warum? Die meisten Leute, die ins Laufen rein wollen, irgendwie einen Marathon, einen Halbmarathon laufen. Das will man mal erlebt haben. Keiner reißt sich drum, eine 1500 abzureißen. Ja, das ist jetzt nicht die most popular thing als Freizeitläufer, aber wir haben diesen Weg auch miteinander, so wie ihr, erlebt und wir haben davon profitiert und wir haben davon gelernt. Deswegen waren einige Höhepunkte von mir auch zu beschreiben. Der Europacup auf der Bahn, ja, das war ein definitives Höhepunkt. Dieses Sieg. Event, der Sieg,
über 10.000 Meter.
Der hat uns beiden, also der hat mir Tränen gekostet, ja, und auch gewisse Bahnwettkämpfe wie in Belgien, ja, in Oregon, wo wir das erste Mal wirklich uns gegenseitig als Coaches, weil unsere Coaches konnten nicht mitreisen, ja, als junge Läufer, wo ich sage, eigentlich hätte ich dann lieber einen Coach gehabt, der am Platz auf Bahn 4 steht und mir was reinruft, hätte mir mehr Sicherheit gebracht. Aber das hat Richard super gemacht. Und wir haben uns gegenseitig in der Bahnkarriere gepusht. Und wir waren da ja verunsicherte kleine Häschen. Ja, er vielleicht nicht so sehr wie ich, ja. Aber das habe ich alles aufgeschrieben. Und da musste ich zurücklächeln, wie ich da echt meine eigene Reizverdauung beschrieben habe. Wieder einen Lauf nach dem anderen über das Feld schwappt und dann bist du da wieder von der Bahn gekehrt. So, come on, off, 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 next run, next run. Und das war einfach so, das sind Momente, das wirst du Ewigkeiten noch.
Dieser Ablauf von so einem Bahnwettkampf, wie das die Vorbereitung ist ja schon ein bisschen anders.
Komplett anders.
Weil das ist ja auch
komplett
ganz anders. Genau getaktet, das ist auch voll streng. Du musst ja dann auch in Call-Room, du musst abhaken, du musst natürlich die Spike-Nägel mal kontrollieren und so, wie das da, das wird ja auch alles da dann beschrieben, wie es halt auch auf der anderen Seite irgendwie ist.
Und das Aufwärmen ist komplett anders. Ja. Und du hast gerne noch ein paar schnelle Abläufe. Im Marathon machst du das nicht.
Ja,
ne?
Beim Marathon ist das Tapering, aber beim Bahnlaufen musst du davor auch noch mal ein Training.
Reiz.
Ja, genau, weil du musst ja fit stehen, du läufst nicht. So ruhig los wie halt beim Marathon, egal jetzt welche Geschwindigkeit es ist, aber beim Bahn bist du ja halt nach keine Ahnung, ein paar Minuten halt wieder runter, ne? Da musst du ganz aggressiv sein. Da hat sich das Training ja auch gewandelt, dass du davor vielleicht schon mal eine Belastung machst vor dem Wettkampf. Das ist beim Marathon eben nicht so. Ich finde halt von den Highlights, wenn man darüber noch sprechen kann, ich meine, da gibt's halt viel. Ich meine, Olympische Spiele ist ja schon was Besonderes, ja. Und wenn du da halt dann aber dann in Tokio bist, in den Corona-Spielen, ist das dann auch wieder ein bisschen irgendwie traurig, ne? Also, aber man sieht auch, dass ich da ein bisschen anders dran gehe. Ich gehe da nicht als Athlet ran und sage, ich bin bei den Olympischen Spielen. Das war nämlich damals in Rio so, als ich Bahnläufer war. Da bin ich, Olympische Spiele, ne? Und da war ich dann wieder hier in meiner Krise, dass ich es halt einfach mental nicht hinbekommen habe.
Überfordert warst.
Ja, genau, da war ich einfach überfordert. Und jetzt gehe ich da auch viel, viel lockerer ran. Ich sag nicht, ich bin bei den Spielen jetzt auch nicht Paris, sondern ich sag, das ist mein Wettkampf und den muss ich performen wie in jedem anderen Marathon. Und danach kann ich sehr gerne hier das ringsherum und das alles haben. Deswegen bin ich nach Paris ja auch 2 Tage vorher einfach angereist und mache halt da meinen Wettkampf. Und danach bin ich dann gehypt und geflasht. Aber ich schaue mir da nicht so wie früher 2012, wo ich noch nicht absehbar war, ob ich jetzt ganz so gut werde, habe ich mir extra einen TV-Fernseher gekauft und habe die ganzen Olympischen Spiele ja im Fernseher verfolgt. Es war so, ich will ja auch unbedingt teilnehmen und push. Und selber, wenn du da bist, dann das drückt dich ja so richtig rein, ne, in Rio. Und dann habe ich gesagt, da muss ich anders jetzt angehen. Ich muss das wirklich, das muss ich eher ausblenden, auch wenn jeder mal sagt, das ist größt und hier als Athlet oder so, aber du musst da wirklich bisschen runterfahren und wirklich diesen Fokus da haben und nicht zu sehr sich ablenken. Das steht halt hier auch so drin. Und ich meine, so Spiele sind halt immer ein Highlight. Also deswegen, und das sind ja 2 Olympische Spiele ein bisschen beschrieben, 21 und 24, auch den Unterschied natürlich. Genau.
Was ist dein Highlight, Sonja, in dem Buch?
Ja, schon ganz klar das 7. Kapitel. Also das ist das Kapitel, in dem es dann um die Europameisterschaft geht, weil das nochmal so besonders wie so ein Krimi geschrieben ist, weil man weiß ja auch allein durch das Titelbild, dass das jetzt so ein bisschen darin gipfelt. Wobei ich finde, das Buch schreit nach einem Band 2, weil, wie wir jetzt in Boston gesehen haben, geht da noch einiges bei dir, lieber Richard. Also das war jetzt ein Höhepunkt deiner Karriere. Nein, aber das ist wirklich, du erzählst es so stückchenweise, dann kommen ja auch immer Flashbacks, wie du selbst gesagt hast, die sind farblich so ein bisschen anders unterlegt, wo dann nochmal sowas von früher erzählt wird oder manchmal werden auch externe Geschichten erzählt. Dann auf einmal ist man in München auf der Strecke und man ist dann wirklich, man will jetzt wissen, wie war das und wie ist das. Und dann gerade so das letzte, vielleicht willst du es ja mal vorlesen, also ja, diesen letzten gerne, Abschnitt, das ist schon so ein Gänsehautding.
Genau, wir sind jetzt hier auf Seite 151 im 7. Kapitel, der Lauf zu Gold. Der Untertitel heißt der Zielsprint.
Gott, ich weiß noch genau.
Okay, me too.
Ich versuche es mal.
Also von außen natürlich nur.
Das kühle Nass des Schwammes hatte erstaunlich gut getan und ich spürte, wie auch meine Beine noch einen Rest an Energie bereithielten. Im tosenden Lärm der Zuschauer liefen wir nun zu 5 auf das Siegestor zu und ich bemühte mich, ganz links nahe des Denkmals Meter zu sparen. Das Publikum begann, die Banden an den Absperrungen wie rhythmische Trommler zu schlagen und ich spürte meinen Schritt größer werden. Nur ein paar Meter vor mir war Amanal und an seinem kürzeren Laufschritt merkte ich, dass er das Mitgehen Teferis Attacke doch bezahlen musste. Ich passierte ihn und wollte ihm noch ein Wort zurufen, aber der Lärm war bereits so ohrenbetäubend, dass ich nur leicht die Hand anhob. um ihn zu motivieren. Wir waren nur noch drei Athleten, doch ich kam näher und näher an Mauro Teferi heran. Mittlerweile lief ich spürbar auf dem Vorfuß und sog die Geräuschkulisse, die auch besonders unserem deutschen Team galt, wie Elektrolyte auf. Als ich Amanal eben passierte, sah ich, wie Mauro Teferi sich kaum merklich umdrehte. Obgleich mir die Leopoldstraße in dem Moment schier endlos vorkam, witterte ich seine Ermüdung. Sprinte, Richard, sprinte, dachte ich nur und zog meine Arme eng am Körper entlang. Das Ziel war nun deutlich sichtbar vor uns, doch Teferi war noch gute 10 Meter vor mir. Ich hatte keine Zeit mehr. Wenn ich jetzt nicht noch einmal alles gab, wäre der Titel verschenkt. 5 Meter, 4 Meter. Mauro drehte sich tatsächlich noch einmal nach links um und ich nutzte den flüchtigen Moment, dicht an der Bande zum Überholen anzusetzen. Danach hieß es nur noch durchzuziehen. Ich wollte den Titel so sehr und es konnte schließlich noch jemand hinter mir lauern. Meinen gewohnten Bahnschritt auch über die letzten Meter halten, sprintete ich und biss die Zähne zusammen.
Ja. Richtig cool.
Ging gut richtig, aus. Naja, richtig, und dann, richtig gut. Dann fragt man sich natürlich, ja, was kann ich denn daraus lernen? Ich werde niemals irgendwie auf einer Zielgeraden um Platz 1 fighten. Aber ich habe dann für Hobbyläufer, also halte den Fokus auf ein klares Ziel und glaube daran. Und das gilt für jeden. Ja, also egal, ob ich meine 4-Stunden-Marke zum ersten Mal durchbrechen will oder so. Große Leistungen entstehen nicht aus perfekten Voraussetzungen, sondern aus Beharrlichkeit. Zweifel gehören dazu. Entscheidend ist, ob du dein Ziel innerlich nicht aufgibst.
Genau. Und das ist wirklich wichtig.
Und das ist wichtig. Aber das habe ich tatsächlich dann von dir gelernt, übersetzt und dann nochmal festgehalten. Und ich glaube, das macht das Buch dann so ein bisschen besonders, weil es einfach so einen breiten Bogen spannt.
Und es zeigt auch Riads Fehler. Es zeigt auch, wo hatten wir mal einen Hänger? Und wie oft tut irgendwas weh und du denkst dir, oh weia, ist das jetzt ein Problem? Wird mich das jetzt hindern? Und da drüber hinweg dich zu pflegen und zu sagen, nein, und ich glaube dran und es klappt trotzdem, das ist, glaube ich, auch eine Kunst. Weil viele schmeißen schnell die Flinte ins Korn und sagen, ja, nee, wie soll denn das jetzt noch klappen? Und dann, wenn ich denen erzählen würde, was Richard da teilweise durchgemacht hat, dann, das glaubt man nicht, ja.
Größtes Aha-Erlebnis ist eigentlich zu spüren, dass du ein Mensch bist. Also man denkt ja oft so von außen, wenn man euch laufen sieht, euch da vorne, ach, das ist ja so leicht, ich bin ja auch nur 2 Stunden unterwegs und das ist ja so easy. Aber sich mal dann so richtig reinzufühlen und zu merken, nee, das ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, der morgens aufsteht und abends ins Bett geht und dazwischen auch essen muss und auf Toilette muss und was auch immer, das begreift man da so. Und das fand ich wirklich sehr erhellend.
Was jeder von euch dreien, was würdet ihr euch wünschen, was die LeserInnen nach der Lektüre des Buches denken? Was gibt es irgendwas, was sie mit, sollen sie einen Trainingstipp im Kopf haben oder?
Ich würde mir wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr gesamtheitliche Leichtathletik-Fans werden. Ja, also man sieht es schon oft so. Ja, und ich bin auch begeisterter Marathonläufer und er kennt die Leute nicht. Und ich denke mir, du weißt nicht, wer das oder das, und du kennst keinen einzigen Bahnläufer. Du gehst jeden Tag laufen und du liebst es und du kennst dich quasi nicht in der Szene aus. Das überrascht mich immer wieder. Da denke ich mir, also wenn ich jetzt ein großer Name-Any-Sport-Basketball-Fan wäre und ich spiele das wahnsinnig gerne, ja, mein Gott, dann kann ich alle NBA-Stars, ja. Und ich merke in der Leichtathletik immer wieder, begeisterte Hobbyläufer, begeisterte, kennt keine Sau. Und ich dachte, schau doch mal ein paar Wettkämpfe.
Ja, du willst die Faszination für die Leichtathletik nochmal?
Und auch, da gehört alles dazu.
Okay.
Da würde ich mir auch wünschen, dass sie mal einen Sprintwettkampf angucken. Ja. Und auch als Marathonläufer mal über den Tellerrand gucken.
Ja. Richard, hast du irgendwas?
Also bei mir geht es dann schon mehr ins Laufen. Ich finde, es wäre schön, und ich habe natürlich auch schon Rückmeldungen bekommen, weil einige sind da ja auch schneller schon beim Lesen gewesen und die haben sich da schon gefreut und haben also tatsächlich echt einige Tipps einfach dann schon gesagt, die fanden sie schon einfach toll. Aber ich will einfach so dieses Normale, das Laufen einfach was Tolles ist, was Schönes ist und da keine Grenzen gibt, dass wirklich jeder auch seine Ziele erreichen kann, wie individuell sie ja halt natürlich auch sind. Aber dass die Leute mit einer Freude da rausgehen und sagen, ey, der Richard hat halt für sein Ziel da gearbeitet und ich will jetzt für mein Ziel da arbeiten. Ich bin halt richtig motiviert jetzt nach dem Buch, da jetzt auch meine Ziele heranzugehen und vielleicht einige Sachen auszuprobieren. Und dann freue ich mich natürlich, wenn es dann irgendwie später dann irgendwie so einen Aha-Effekt gibt und sagt, ah, also da konnte ich jetzt was mitnehmen und es hat mir geholfen, um mein Ziel zu erreichen.
Sonja, du?
Ja, geht in eine ganz ähnliche Richtung. Laufen lohnt sich. Dass das einfach jeder versteht. Also das, oder wir sagen ja gern, Laufen ist die beste Lösung. Also das, was das Laufen einfach alles kann. Und wenn es mein, also wenn ich davon leben möchte, klar, dann muss ich so viel investieren, wie du seit der Kindheit investierst. Und trotzdem arbeitest du auch noch zusätzlich. Aber du kannst mit dem Laufen dir einfach eine Basis in deinem Leben schaffen, die dir dann keiner mehr wegnimmt. Die gehört einfach dir. Und das lohnt sich. Und ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat und das versteht, was da alles transportiert wird an Gedanken, dann kapiert man das.
Übrigens auch sozial. Also ich finde, ja, die Lauf-Community ist so special. Und wir gehen alle die gleichen Experiences durch und wir haben alle die gleichen. Und gleichzeitig, das ist irgendwie, man kennt sich und das sind solche Verbindungen. Das ist unglaublich, das kenne ich von nichts anderem.
Obwohl es ein Einzelsport, ja, ist und, ja, die totale Ego-Nummer eigentlich. Aber gerade deshalb sehen sich ja auch vielleicht all diese Egos danach, jetzt sind wir mal zusammen eine Crew, und das erleben wir ja regelmäßig in Camps und bei Lauftreffs etc., was da für eine Einigkeit und Stimmung herrscht.
Gemeinschaft entsteht, ja. Ja, kann ich mir vorstellen.
Ich danke euch zum Abschluss für das liebe, nette Gespräch. Ich nehme einfach raus, meine Meinung an den Schluss dieses Podcasts zu diesem Buch zu stellen. Es ist einzigartig. Deutschsprachig, ich behaupte einfach von mir, ich kenne jedes Laufbuch, was publiziert worden ist, auf jeden Fall deutschsprachig. Und es ist einzigartig, weil es ist für mich der spannendste Trainingsleitfaden, den ich je gelesen habe, weil er eben autobiografisch klingt. Das macht das Lesen so leicht und ich nehme trotzdem so viele tolle Trainingstipps damit, das kenne ich in der Form, meine ich sehr ernst, kenne ich in der Form jetzt gar nicht. Und ich muss jetzt einfach auch dann sagen, danke aus Runner's World Sicht, dass ihr mit uns diesen Weg geht. Und wir sind ja jetzt gerade mit dem Buch am Anfang. Also ich hoffe, wir können damit noch ganz viele spannende andere Dinge machen und aus dem Buch ganz viele andere spannende Dinge entwickeln. Das bietet sich ja an. Und ich danke euch dreien, dass ihr im Podcast wart. Und wir werden definitiv, Nada, deinen Podcast mit deiner Mama, den werden wir auch unten benennen. Dann kann man mal so während des langen Laufes versuchen,
über Kant nachzudenken.
Auf ganz andere Gedanken zu kommen. Ich bin gespannt. Also ich danke euch sehr.
Ihr seid super.
Vielen lieben Dank auch fürs Feedback schon.
Und damit sind wir fast am Ende dieser Folge angekommen. Feedback ist aber schon ein gutes Stichwort, denn wir freuen uns natürlich auch über eures. Wie immer, gern ab damit in die Kommentare. Sagt uns, wie die Folge euch gefallen hat und welche Themen ihr euch in Zukunft im Podcast wünschen würdet. Wir sind gespannt und hoffen, ihr hört oder so in 2 Wochen wieder rein und lasst euch mal überraschen, welches Thema wir als nächstes vorbereitet haben. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss und macht's gut.